Wir immer noch in der Predigtreihe über Nehemia und wir haben letzte Woche gesehen, wie diese Stadtmauer, die wir hier sehen, symbolisch fertiggestellt wurde nach 52 Tagen. Es wurde viel geschuftet, viel geackert in Jerusalem und trotz mancher Widerstände, die von außen kamen, trotz mancher Angriffe, trotz mancher Zusammenschlüsse gegen dieses Volk Israel, das die Stadtmauer baut, trotz mancher inneren Probleme innerhalb dieses Volkes, haben sie es doch geschafft, diese Stadtmauer zu bauen und aufzurichten. Und trotz dieser Störfaktoren ist sie endlich fertig und jeder Stein scheint an der richtigen Stelle und alles scheint in bester Ordnung. Aber irgendwas fehlt der Stadt noch, damit sie wirklich zur vollen Geltung kommt. Und der Juni hat schon ein bisschen verraten, dass viele Namen heute genannt werden in dem Text, den wir als Predigttext haben. Und ich werde aber nicht alle Namen vorlesen, weil ich weiß, dass man bei diesen Namen eigentlich nur versagen kann, wenn man sie alle vorliest. Und das wären auch viel zu viele. Das wären über 60 Verse Namen einfach nur. Ja. Ihr dürft zu Hause gerne mal für euch diese Namen lesen. Vielleicht auch interessant, wenn irgendwer hier gerade schwanger ist und Namen sucht. Ja. Super Möglichkeit, vielleicht einen Namen zu finden. Aber ich werde deswegen nicht alle Verse lesen, sondern nur die Verse 4 bis 7 und 6, 66 bis 72. Und ich lade euch ein, eure Bibeln mit aufzuschlagen und aus Nehemia 7 diese Verse mitzulesen. Die Stadt aber war nach allen Seiten hin weit ausgedehnt und groß, doch das Volk in ihr war spärlich und keine Häuser waren gebaut. Und mein Gott gab mir es ins Herz, und ich versammelte die Edlen und die Vorsteher und das Volk, damit sie sich registrieren ließen. Und ich fand das Buch mit dem Geschlechtsregister derer, die zuerst heraufgezogen waren, und fand darin geschrieben: Das sind die Einwohner der Provinz Juda, die aus der Gefangenschaft hinaufzogen, die Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte, und die nach Jerusalem und Juda zurückgekehrt sind, jeder in seine Stadt. Alle, die mit Zerubabel kamen und mit Jeschua, Nehemia, Asaja, Raamja, Nahamani, Mordochai, Bildschan, Misperet, Bigwai, Nehum und Baana. Und die gesamte Versammlung zählte insgesamt 42.360, abgesehen von ihren Knechten und ihren Mägden. Diese waren 7.337 und sie hatten 245 Sänger und Sängerinnen, 435 Kamele und 6.720 Esel. Und ein Teil der Familienoberhäupter spendete für das Werk. Der Tirschata gab für den Schatz 1.000 Goldtariken, 50 Sprengschalen und 530 Priesterleibröcke. Und einige von den Familienoberhäuptern gaben für den Schatz des Werkes 20.000 Goldtariken und 2.200 Silberminen. Und das, was das übrige Volk gab, waren 20.000 Goldtariken und 2.000 Silberminen und 67 Priesterleibröcke. Und die Priester und die Leviten, die Torhüter und die Sänger, einige aus dem Volk und die Tempeldiener und ganz Israel ließen sich in ihren Städten nieder. Ich hätte mir diesen Text ganz ehrlich nicht als Predigttext ausgesucht, wenn ich die Wahl gehabt hätte, weil da erstmal nicht so viel drinsteckt und vor allem, was will man mit so vielen Namen anfangen, die ich euch ja jetzt gerade erspart habe. Ja? Und trotzdem hoffe ich, dass wir heute Morgen ein paar wertvolle Gedanken daraus sehen können. Und ich habe euch einen Schlagsatz mitgebracht, den die meisten von euch so ähnlich kennen werden. Und dieser Schlagsatz, den ich auch gleich als Thema nennen möchte, heißt: Einer für alle, alles für einen. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Ausspruch: Einer für alle und alle für einen. Ja, ich muss da mal an meine Fußballzeiten von früher denken, wo man nochmal so vorher im Kreis zusammengekommen ist und alle die Hände zusammen und einer für alle, alle für einen geschrien hat nochmal. Unser Thema ist heute: Einer für alle und alles für einen. Und ich hoffe, dass ihr im Laufe der Predigt mehr verstehen werdet, wie ich dazu komme, das Thema mit diesem Text irgendwie zu verbinden. Wir gucken nochmal da rein, was Nehemia uns berichtet. Ja, also wir haben gesehen, die Stadt ist fertig soweit, aber was noch fehlt, sind die Bewohner. Wir haben gelesen, dass die Stadt weit ausgedehnt ist, dass sie groß ist, dass dort viel Platz ist, aber dass die Einwohnerzahl verhältnismäßig klein ist und dass noch keine Häuser gebaut waren. Und deshalb kommt Nehemia auf den Gedanken und führt eine Volksregistrierung durch. Und es ging ihm dabei vor allem darum, dass er die Abstammung der einzelnen Leute, die in diesem Volk waren, nachvollziehen konnte. Jetzt war das nicht sein eigener Gedanke, dass er gesagt hat, ich mache jetzt eine Volkszählung, sondern es war von Gott so veranlasst. Und wir lesen es in Vers 5, da heißt es so schön, und mein Gott gab mir es ins Herz. Wir sehen also, wie so oft schon im Buch Nehemia, dass er nicht einfach eigenmächtig handelt, sondern dass er danach fragt, was Gott will und dass er das tut. Und für diese Registrierung fand er ein Buch aus der Zeit von Esra, der vor ihm gelebt hat. Und in diesem Buch war eine Auflistung von den Leuten, die damals entschieden haben, sie wollen aus der babylonischen Gefangenschaft zurück nach Juda gehen, zurück nach Jerusalem gehen. Diese Auflistung von Esra wurde ungefähr 90 Jahre früher geschrieben. Und wir finden diese Auflistung, so wie wir sie hier bei Nehemia haben, fast genauso bei Esra, in Esra 2, die Verse 1 bis 70. Es gibt allerdings einige Abweichungen, gerade in den Zahlenangaben. Und das kann einfach damit zu tun haben, dass Nehemia aufgeschrieben hat, wer tatsächlich in Jerusalem gelandet ist zum Schluss. Und Esra vielmehr aufgeschrieben hat, wer nach Jerusalem ziehen wollte oder nach Juda ziehen wollte. Ja. So sind manche Abweichungen in den Zahlen vielleicht zu erklären, aber trotzdem ist diese Liste fast identisch. Und ich werde euch ersparen, auf jede einzelne Sippe jetzt hier einzugehen und Namenskunde zu betreiben, bis ins Kleinste. Aber für Nehemia war es von großer Bedeutung, woher die Abstammung war von den Leuten, weil er wollte nicht, dass das jüdische Volk sich vermischt mit irgendwelchen anderen Völkern. Und es gab einige Kandidaten in diesem Volk, die ihre Herkunft irgendwie gar nicht nachweisen konnten. Ja, und über die steht dann da geschrieben, dass sie vom Priesteramt ausgeschlossen wurden, dass sie für unrein erklärt wurden und dass sie nicht von höchstheiligen Opfern essen durften. Ja, also da wurde eine klare Trennung vorgenommen. Alle zusammengerechnet ist diese Volksmenge dann 49.942 Leute stark. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen unter uns, der sich für Mathe begeistern kann und für den es nichts Spannenderes gibt, als nachzurechnen, ob diese ganzen aufgelisteten Leute und die Sippen und sonst was da alles steht, ob das wirklich das Ergebnis ergibt, was dann da steht. Ihr dürft euch gerne zu Hause heute hinsetzen mit einem Taschenrechner und dürft euren Adventssonntag damit verbringen, bei einer Tasse Kaffee, einem Taschenrechner und einem Stück Lebkuchen vielleicht das zusammenzurechnen. Aber ich kann euch einfach sagen, es wird nicht auf dieses Ergebnis kommen. Das ist vielleicht nicht ganz befriedigend zu erklären, aber es gibt eine gute Lösung, wo ich mir gut vorstellen kann oder was ich glaube, warum diese Zahl nicht identisch ist. Und zwar ist das, was Nehemia hier aufzählt, nur auf die Stämme Juda und Benjamin bezogen. Ja? Und die da aufgelistet sind, sind also nur zwei von den 12 Stämmen Israels, die letztendlich als Volk wieder nach Jerusalem gezogen sind. Aber daneben gab es viele aus anderen Völkern oder aus anderen Stämmen, die sich dem Stamm Juda angeschlossen haben. Und so lässt sich diese Differenz erklären. Ja? Ihr könnt es nochmal zu Hause ein bisschen nachvollziehen, wenn ihr weiter. Ich will aber gar nicht weiter auf diese ganze Rechnerei eingehen, weil ich das nicht für so wesentlich halte, sondern ich will mit euch vielmehr gucken, wie kam es eigentlich dazu, dass dieses Volk Juda jetzt auf einmal wieder in der Stadt ist, die ihnen vor Jahrhunderten früher schon verheißen war. Und wir haben davon gelesen in Vers 6, dass die Juden in dieser Gefangenschaft waren, unter Nebukadnezar. Nebukadnezar hat sie weggeführt aus ihrem Land, aus Juda, und hat sie in babylonische Gefangenschaft geführt. Nebukadnezar war damals ein großer Herrscher, babylonischer König, der sehr viel Macht hatte, sehr viel Einfluss hatte. Und 605 vor Christus hat er die erste Gruppe von Juden nach Babylonien geführt, in die Gefangenschaft. Ein paar Jahre später, 586 ungefähr, hat er in Jerusalem den Tempel zerstört und hat nochmal eine ganze Gruppe von Juden in die Gefangenschaft geführt. Israel bzw. Juda war also in der Sklaverei und das nicht einfach nur so, sondern weil Gott es zugelassen hat und weil Gott es so wollte, weil es ein Gericht Gottes war, weil sie wieder mal getan haben, was böse war in den Augen ihres Gottes. Und immer wieder hat Gott durch die Propheten gesagt, wenn ihr so weitermacht, wenn ihr auf diesem Weg bleibt, wenn ihr weiter ohne mich lebt, wenn ihr gegen meinen Willen handelt, dann wird es dahin kommen, dass ihr in diese Sklaverei müsst. Und sie hörten nicht auf ihn. Und deswegen ist es berechtigt, dass sie in dieser Sklaverei gelandet sind. Und das Spannende zu sehen ist, dass obwohl sie verdient haben, in dieser Sklaverei zu sein, obwohl sie Gott die kalte Schulter gezeigt haben und gesagt haben, wir machen unser eigenes Ding, und obwohl sie Strafe verdient hätten und nichts anderes, hat Gott sie trotzdem begnadigt und hat Gott trotzdem gesagt, diese Sklaverei wird 70 Jahre dauern. Und er hat durch den Propheten Jeremia schon gesagt, dass nach 70 Jahren die Sklaverei ein Ende hat und dass sie befreit werden von dieser Sklaverei. Und das, was Esra berichtet, ist diese Rückkehr aus der Sklaverei. Kurz bevor er die Aufzählung in seinem Buch macht, berichtet er davon, wie es dazu kam, dass sie jetzt zurückgekommen sind in diese Stadt Juda, diesen Bezirk Juda. Und dazu will ich mir mit euch gerne Esra 1, die Verse 1 bis 4 angucken, um zu sehen, wie sich das erfüllt, was Jeremia vorausgesagt hat. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht Kyros, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeden, der übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen, mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Hier sehen wir also, wie sich das erfüllt, was Jeremia schon weit vorher vorausgesagt hat, ja, dass dieses Volk zurückkommen darf. Und wir sehen an dieser Stelle dieses biblische Prinzip, was ich gesagt habe, von einer für alle. Wie bewahrheitet sich dieses Prinzip an der Stelle? Nun, der persische König Kyros ist an die Macht gekommen. 539 hat er Babylon erobert und hat so seinen Herrschaftsbereich ausgedehnt und hat sich dann entschieden, dieses Volk der Juden freizulassen und zurück in ihre Heimatstadt gehen zu lassen. Jetzt war Kyros kein Mann, der ausschließlich dem Gott von Juda diente, sondern eigentlich jemand, der andere Götter noch nebenbei hatte. Und umso interessanter finde ich die Aussage, dass es da heißt in Vers 1, Gott erweckte den Geist des Kyros, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde. Also Gott ist es, der diesen mächtigen Herrscher dazu bewegt, dass sein Wort wahr wird. Es ist nicht Kyros, der sie entlässt, sondern es ist Gott, der dahinter steckt. Und es ist interessant zu sehen, dass Kyros sogar seine ganze Macht Gott zuschreibt. Dass er sagt, Gott hat mir diese ganze Macht gegeben. Und das, was es mit sich zieht, ist, dass Kyros einen Ruf ergehen lassen hat über seinen ganzen Bezirk und gesagt hat, alle Juden, die in meinem Bezirk leben, dürfen zurück nach Jerusalem gehen und dürfen dort den Tempel wieder aufgehen. Ja, noch mehr, sie sollen dort den Tempel wieder aufgeben, weil ich den Auftrag von Gott empfangen habe, dass sie das tun sollen. Das ist das Erste, wo Gottes Wirken drin sichtbar wird. Ja, Kyros lässt diesen Ruf ergehen über das ganze Land. Eigentlich ungewöhnlich, weil er damit die Gefahr schafft, dass ein Volk irgendwo entstehen könnte, was nachher vielleicht wieder gegen sein Volk kämpft sogar. Also das Erste ist, dass er sagt, die Juden dürfen wieder zurück nach Jerusalem, zurück in ihren Bezirk Juda, in dem Jerusalem liegt. Und das Zweite ist, dass er sagt, und ihre Nachbarn sollen ihnen Gold und Silber und Besitz und Vieh, sie sollen ihnen was mitgeben. Und auch das finde ich ungewöhnlich eigentlich, und ich kann mir gut vorstellen, dass es auf Widerstand gestoßen ist, weil warum sollten die ihnen einfach irgendwas mitgeben, damit sie wieder in ihre alte Heimat zurück können. Ja. Also das sagt er zu den Leuten, die in den Orten wohnten, die vielleicht nicht mal Juden waren. Und ich finde, es wird deutlich, dass das absolut Gottes Werk ist, dass Gott seine Finger da im Spiel hat, dass er das bewegt. Und es wird einmal mehr deutlich, dass Gott souverän herrscht über Herrscher, dass er souverän herrscht über die Geschichte und dass er über allen Dingen steht und nichts ihm entglitten ist. Und das finde ich interessant für uns, wenn man sich diesen Gedanken mal so nimmt. Ja, wir, glaube ich, denken oft oder finden uns manchmal in diesen Gedanken, dass wir sagen, hat Gott diese Welt vergessen eigentlich? Oder warum greift er nicht ein? Gerade wenn man sich das Weltgeschehen anguckt momentan, kann man auf solche Gedanken kommen. Ja? Kann man dahin kommen, dass man sagt, warum lässt Gott denn das alles zu? Entweder ist es so, dass es diesen Gott gar nicht geben kann. Das ist ja das, was viele Menschen sagen, ja, wenn sie sich die Welt angucken, dass es Gott gar nicht gibt. Das ist vielleicht eine Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann. Oder dass er einfach nicht mächtig genug ist. Vielleicht denken wir manchmal so, dass er irgendwie doch nicht so alles in seiner Hand hält eigentlich. Oder dass diese Welt ihm einfach gleichgültig ist, dass sie ihm egal ist und dass er deswegen nicht einschreitet. Umso mehr finde ich diese Stelle interessant zu sehen. Ja. Gerade an dieser Stelle wird einmal mehr deutlich, dass Gott herrscht über alles. Dass er seine Finger im Spiel hat und dass er herrscht über jeden Herrscher, dass jeder ihm untertan ist. Und wenn das damals so war bei Kyros, dann ist das heute noch genauso. Dann ist er Herr über jeden Herrscher, dann ist er Herr über jeden Diktator, dann ist er Herr über jeden Kanzler, über jeden Präsidenten. Jeder Mensch ist ihm untertan. Und das hat sich nicht geändert. Und ich finde, dass dieses Wissen darum, dass Gott herrscht und dass Gott Herrscher über alles ist, uns in dieser hektischen Zeit eigentlich sehr stark beruhigen kann. Und dass wir wissen, dass Gott wirklich alles in seiner Hand hält, dass ihm nichts entglitten ist, kann uns eine große Ruhe geben. Noch spannender finde ich aber, wenn wir das in unser Leben weiter runterbrechen, weil ich glaube, da entstehen manchmal die größten Fragen und Zweifel in uns, ja. Nämlich in verschiedenen Lebenssituationen, wo wir uns auf einmal fragen, hat Gott mich vergessen vielleicht? Oder wo ist denn Gott in meinen Problemen, meinen Sorgen? Bin ich ihm egal eigentlich? Wo ist er in meinen Beschwerden? Hat er mich verstoßen irgendwie? Interessiert er sich gar nicht für mich? Warum lässt Gott denn diese Schicksalsschläge in meinem Leben zu? Hätte er das nicht verhindern können? Und lässt er mich allein in meinem Schicksal? Ich glaube, wir kommen schnell zu solchen Gedanken und kommen dann auch ganz schnell dahin, dass wir sagen, Gott ist vielleicht nicht mächtig genug, dass er mein Problem bewältigen kann, dass er meine Situation verändern kann, dass er wirklich über dieser Situation steht. Und wir kommen auch schnell zu dem Gedanken, dass wir sagen, liebt Gott mich wirklich? Ja, ich empfinde doch so anders irgendwie. Liebt er mich wirklich, wenn er das in meinem Leben zulässt? Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Leute aus Juda damals ähnlich gedacht haben, als sie in der Gefangenschaft waren, wo sie gesehen haben, sie sind in der Sklaverei und einmal mehr sitzen sie da und werden sich vielleicht Fragen gestellt haben, wie, wo ist Gott eigentlich? Hat unser Gott uns verlassen? Sie saßen da zurecht, das muss man vielleicht auch an der Stelle sagen, aber sie werden diese Fragen in sich gehabt haben. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir nur im Hier und Jetzt leben, dass wir nur ausschnittsweise sehen, nur unser Umfeld gerade sehen und die Situation sehen, in der wir leben, aber Gott eine viel größere Perspektive hat. Und dass Gott manches zulässt, was wir vielleicht im ersten Moment nicht verstehen werden, aber da wir wissen, dass er eine größere Perspektive hat, kann uns das ein großes Vertrauen in ihn geben. Und das finde ich so ermutigend an dieser Begebenheit hier, die uns einmal mehr zeigt, dass Gott wirklich alles in seiner Hand hält. Und dass ihm nichts entglitten ist. Er handelt zu seiner Zeit und handelt, wie er will. Und mir macht das Mut, wenn er die Probleme damals der Leute so in den Griff gekriegt hat und wenn er Herrscher dazu bewegen konnte, mächtige Herrscher dazu bewegen konnte, das zu tun, was er will. Und wenn er Herr ist darüber, kann ich dann noch glauben, dass er nicht Herrscher ist und Herr ist über meine kleinen Umstände in meinem Leben? Kann ich dann noch glauben, dass er nicht die Geschicke meines Lebens unter seiner Kontrolle hat und darin wirken kann, wie er will? Ich will damit nicht sagen, dass er deshalb, dass deshalb alles easy ist im Leben und auch nicht, dass Gott Spaß daran hat, wenn wir schwere Zeiten durchleben oder so. Absolut nicht. Auch nicht, dass er irgendwas so machen wird, wie wir das wollen. Ja, das soll auch nicht in diese Richtung gehen, dass wir jetzt Gott sagen, was er zu tun hat, sondern es wird vielmehr deutlich, dass er wirklich herrscht, dass er wirklich Herrscher ist über die ganze Welt und damit auch über jeden von uns, über unser Leben und dass er genau weiß, was los ist. Und das kann uns ein Vertrauen schaffen, was 100% in ihn geht. Er hat die größere Perspektive über unser Leben und er weiß, was passiert und er weiß, wozu was passiert, während wir nur einen beschränkten Ausschnitt sehen. Und dabei finde ich es hilfreich zu wissen und wertvoll zu wissen, dass er unser Bestes im Sinn hat. Und gepaart damit, dass er allmächtig ist, dass er alles kann, ist das wirklich was, was uns Hoffnung geben kann. Ich habe mich aber gefragt, was kann uns denn diese Gewissheit wirklich geben, dass er es gut mit uns meint, dass er unser Bestes im Sinn hat? Und ich glaube, die Antwort ist ganz einfach sein Rettungshandeln, sein Erlösungshandeln. Dahinter steckt genau dieses Prinzip, einer für alle. Ja? Und die gesamte Bibel zeigt auf, dass Gott, der eine, immer wieder gehandelt hat, dass er befreit hat, dass er erlöst hat, dass er sich erbarmt hat über Menschen, obwohl sie es nicht verdient haben. Und durchweg, durch die Geschichte weg, sehen wir dieses Prinzip, einer für alle. Ich habe euch ein paar Stationen aufgeschrieben. Zum Beispiel sehen wir das in der Geschichte, wo Gott das Volk Israel befreit aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten. Ja, eigentlich in vielen Parallelen zu der Geschichte, was die Befreiung aus Babylon angeht. Daran sehen wir, dass Gott dieses Volk befreit. Nicht, weil das Volk irgendwie besonders toll war, nicht, weil es irgendwas vorzuweisen hatte. Ganz im Gegenteil, Gott wusste genau, worauf er sich da einlässt. Gott wusste, wie schlimm dieses Volk eigentlich ist. Und Gott wusste auch, dass sie ihm oft den Rücken zukehren werden und dass es einen Riesenstress für ihn bedeuten wird, mit diesem Volk seine Geschichte zu schreiben. Und trotzdem entscheidet er sich und schreibt seine Geschichte mit ihnen. Auch die ganzen Warnungen, die er durch seine Propheten ausspricht, sind einzig und allein darin zu begründen, dass Gott diese Menschen liebt und dass er diese Menschen begnadigt. Nicht, weil sie irgendwas davon verdient hätten. Nein, sie hätten eigentlich Strafe verdient gehabt. Und trotzdem schickt Gott immer wieder Propheten im Alten Testament und sagt immer wieder, kommt zurück zu mir, ja, und lebt nicht weiter einfach in eurem eigenen Ding, sondern lebt euer Leben mit mir. Und auch, wie wir es eben gesehen haben, in dieser Befreiung aus babylonischer Gefangenschaft ist einzig und allein darin zu begründen, dass Gott gnädig und liebevoll ist. Und wenn wir uns nochmal kurz zurückerinnern an diese Predigtreihe und daran denken, wie das Buch Nehemia angefangen hat, haben wir auch da gehört, dass Gottes gnädige Hand über ihm war. Und das hat dazu geführt, dass Nehemia zurück nach Jerusalem ziehen durfte, dass er aus Susa von diesem Herrscher, wo er gedient hat, einfach gehen durfte und er ihm erlaubt hat, die Mauer in Jerusalem wieder aufzubauen und ihm alles Mögliche an Material zur Verfügung gestellt hat, sodass dieses Werk überhaupt funktionieren kann. Also auch darin sehen wir das gnädige Handeln Gottes eigentlich und sehen, dass er sich kümmert und dass er tut. Den absoluten Höhepunkt von diesem Prinzip, einer für alle, finden wir aber in Jesus Christus. Und wir steuern gerade auf Weihnachten zu, auf das Fest, wo wir daran denken, dass Gott seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat, um Menschen zu retten. Es ist die Geschichte davon, dass einer für alle kam, obwohl keiner auch nur ansatzweise seine Zuwendung verdient hätte und obwohl alle ihn verabscheut haben. Es ist die Geschichte davon, dass einer bereit war, die Strafe für deine und für meine Sünde zu tragen und für uns ans Kreuz zu gehen, obwohl wir eigentlich nichts anderes als Tod und ewige Gottesferne verdient hätten. Es ist die Geschichte von dem einen, der alles aufgewendet hat, damit wir in Beziehung sein können mit Gott hier und jetzt und in Ewigkeit mit ihm sein können. Es ist die Geschichte von dem einen, von dem Paulus sagt in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir waren Feinde Gottes. Wir haben ihm die kalte Schulter gezeigt. Wir haben gemacht, was wir wollten. Ja, wir haben uns nicht für ihn interessiert eigentlich. Und wir hätten deshalb als seine Geschöpfe eigentlich nichts anderes verdient gehabt als Strafe, als Gottes Zorn, als Gottes Abneigung, Gottes Ablehnung. Und trotzdem hat er aus reiner Liebe zu uns seinen Sohn für uns gegeben, Und trotzdem hat er dafür gesorgt, dass wir von der Sünde frei werden dürfen und von der Strafe der Sünde frei werden dürfen. Und dass wir wieder in Beziehung kommen dürfen mit dem, für den wir eigentlich geschaffen sind. Und das ist Gott selbst. Das hat Gott aufgewendet alles, ja. Und so ist Jesus der eine geworden, der für alle gestorben ist, damit alle, die das persönlich für sich in Anspruch nehmen, eines Tages bei ihm sein dürfen und unverdient mit Gott im Reinen sein dürfen. Wir sehen durchweg, glaube ich, dass Gott immer der ist, der zuerst handelt. Gott ist immer der, der gibt. Er ist immer der, der tut, bevor Menschen irgendwas machen. Und er ist der, der gibt, obwohl Menschen was anderes verdient haben. Er ist der, der befreit. Der befreit aus Sklaverei, wie wir es beim Volk Israel gesehen haben. Der befreit von Sünde, befreit von Strafe, befreit von Gericht, befreit von Zorn. Er ist der, der befreit von ewiger Gottesferne. Ja? Und er handelt immer zuerst, völlig unabhängig von uns. Und wenn man das mal weiterdenkt, kommt man, glaube ich, dahin, dass man einfach davon ausgehen muss, dass Gott garantiert nichts Schlechtes für uns im Sinn hat. Weil wenn er bereit ist, das Kostbarste, was er hat, seinen Sohn, für uns zu geben, dann wird er doch nicht im nächsten Moment einfach sagen, ihr seid mir völlig egal und ich überlasse euch eurem Schicksal. Sondern er wird sich weiter um uns kümmern und das tut er fortwährend. Er würde uns auch nicht Regeln geben, die er hier in seinem Wort geschrieben hat, um uns irgendwie einzuschränken oder um uns zu quälen, sondern weil er es gut meint, weil er will, dass unser Leben gelingt und weil er weiß, wie Leben funktioniert. Er will, dass wir ein erfülltes Leben haben und wir werden dieses erfüllte Leben nur in Beziehung zu ihm haben und wenn wir danach leben, was er sagt. Durch dieses Werk von Jesus wird es also absolut vertrauenswürdig, dass ich Gott zuversichtlich mein Leben geben kann, mein ganzes Leben hingeben kann und zuversichtlich seinem Willen folgen kann und ihm wirklich vertrauen kann, auch wenn manche Lebensumstände im ersten Moment dagegen zu sprechen scheinen. Und damit will ich auf diesen zweiten Teil nochmal zu sprechen kommen. Der heißt alles für einen. Also einer für alle haben wir gesehen, ja. Gott ist der, der getan hat und so ist es immer die Reihenfolge. Gott ist der, der getan hat. Und der zweite Teil ist jetzt alles für einen. Wir haben bei Nehemia gelesen, dass da Leute waren, die jede Menge von ihrem eigenen Besitz in dieses Werk gegeben haben. In Vers 69 ist da die Rede zum Beispiel davon, dass der Statthalter oder der Tirschata steht da, ist ein Wort für, oder ein Statthaltertitel, dass er 1000 Golddariken gab. Golddariken waren Münzen, damals Goldmünzen. Und wenn man das umrechnet, sind es 8,5 Kilo Gold, die dieser Statthalter gegeben hat. Und dann lesen wir noch von einigen anderen Sippenoberhäuptern, die 170 Kilo Gold und 1250 Kilo Silber gegeben haben und das restliche Volk 170 Kilo Gold und 1140 Kilo Silber. Es ist also eine beachtliche Menge, was die da zusammengeschmissen haben, damit dieses Werk vorangehen kann. Ja? Und ich habe mich gefragt, was hat sie motiviert, so viel Geld, so viel von ihrem Besitz da reinzugeben? Sie hätten es ja auch gut für sich behalten können. Sie haben es gerade gekriegt, damals zur Zeit Esra, von diesen anderen Leuten. Ja, und sie hätten auch gut sagen können, okay, ich mache mir damit ein schönes Leben. Aber sie haben alles gegeben, alles aufgegeben. Ich glaube, der Grund dafür, dass sie das getan haben, ist, weil Gott kurz vorher so viel für sie getan hat. Weil sie verstanden haben, dass Gott sie begnadigt hat und dass Gott sie aus der Sklaverei befreit hat, obwohl sie das überhaupt nicht verdient hätten. Und weil Gott für sie so viel gegeben hat, deshalb wollen sie nach seinem Willen leben und deshalb sind sie bereit, alles für ihn zu geben. Und dieses alles sah damals dann halt bei ihnen vor allem in diesen Besitztümern aus, ja. So, das ist das, was wir über Esra lesen. Später bei Nehemia sehen wir auch noch, dass die Leute ein bisschen weitere Dinge gegeben haben. Da umfasst dieses alles noch mehr. Zum Beispiel, was die Prioritätensetzung angeht. Wenn wir in Vers 4 nochmal gucken, lesen wir davon, dass noch keine Häuser in der Stadt gebaut waren. Und das zeugt davon, dass die Juden viel mehr ihren Fokus darauf gelegt haben, erstmal das Werk Gottes zu vollenden, diese Stadtmauer zu bauen, anstatt sich um Häuser zu kümmern für sich selbst. Und man muss dabei noch bedenken, dass sie an einem Werk mit anpacken in Jerusalem, wo sie selbst gar nicht wussten, ob sie eines Tages in dieser Stadt wohnen. Wenn wir nämlich ein bisschen weitergehen im Buch Nehemia, in Kapitel 11 lesen wir davon, dass nur ungefähr jede zehnte Familie nachher wirklich in dieser Stadt gewohnt hat. Also sie investieren in was, wovon sie vielleicht am Ende gar nicht so stark profitieren. Auch die Zeit und die Kraft, die sie investieren in diesen Mauerbau, die ihnen woanders fehlte wahrscheinlich, zeugt eigentlich davon, dass sie bereit waren, alles zu geben, Gott alles zur Verfügung zu stellen und ihre eigenen persönlichen Bedürfnisse zurückzustellen. Und man kann das so festhalten, dass Gottes Werk ihnen wichtiger war als ihr eigenes Wohlergehen. Sie waren mehr darauf bedacht, um Gottes Werk sich zu drehen, als um sich selbst. Sie waren bereit, alles für Gott zu geben. Und die Motivation lag sehr wahrscheinlich in dieser Befreiung, die Gott ihnen geschenkt hat und in diesem Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat. Und den Gedanken von dieser Motivation, ja, dieser Motivation für Gott alles zu geben und für Gott zu leben, den finden wir an verschiedenen Stellen im Neuen Testament immer wieder. Und vielleicht erinnert ihr euch an unsere Predigtreihe über den Epheserbrief, wo genau dieses Prinzip eigentlich drinsteckt. Da ist es im ersten Teil, die Kapitel 1 bis 3, darum gegangen, in Christus sind wir, ja, drei Kapitel lang, wo Paulus uns vor Augen malt, oder den Ephesern vor Augen malt, wer sie in Christus sind eigentlich, wozu Gott sie in Christus gemacht hat, was er ihnen alles geschenkt hat, wie er sie gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung, und dann darauf basierend dieser zweite Teil von deshalb wandeln wir, also daraus resultierend, ja, wir leben dementsprechend, weil Christus alles für uns gegeben hat. Draußen sind diese Karten, ihr könnt sie euch mitnehmen nochmal, aber in diesem Aufbau wird genau dieses Prinzip deutlich. Gott hat uns unverdiente Gnade gegeben und deshalb wollen wir in allem für ihn leben. Ja. Jesus hat sein gesamtes Leben, alles was er hatte, aufgegeben für uns, und das motiviert mich, alles für ihn zu geben und mein Leben für ihn hinzugeben, in dem Wissen, dass er mein Bestes im Sinn hat, dass er Gutes für mich will. Und desto mehr wir, glaube ich, die Dimensionen davon begreifen, was Christus für uns getan hat, was dieses kleine Kind, was wir an Weihnachten in der Krippe liegen sehen und feiern, und der dann gelebt hat und groß geworden ist und für uns eines Tages am Kreuz gestorben ist, wenn wir mehr von dem verstehen, was er für uns getan hat, motiviert uns das, in unserem Leben alles für ihn zu geben. Und diese Motivation nennt Paulus zum Beispiel auch in Römer 12, finde ich ganz starke Verse, Römer 12, 1 und 2, wo er sagt, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude, und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Da finden wir wieder dieses Prinzip. Die ersten 11 Kapitel im Römerbrief macht Paulus eigentlich deutlich, was Gott getan hat. Ja, was Gott völlig unabhängig von Menschen getan hat. Er macht in den ersten 11 Kapiteln deutlich, was das Evangelium ist vom Römerbrief. Und dann kommt er zu dieser Aussage, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Und er fasst das zusammen, alles was er gesagt hat in Kapitel 1 bis 11, mit diesem solches Erbarmen. Ja, das Erbarmen, das Gott uns geschenkt hat. Und er fasst es zusammen und kommt zu dem Schluss, dass die einzig richtige Antwort eigentlich nur sein kann, dass ich mein ganzes Leben für ihn hingebe. Dass ich ihm vertraue und mein ganzes Leben ihm zur Verfügung stelle und ihm wirklich alles gebe. Und wenn ich diese Botschaft richtig verstanden habe, die Bibel immer wieder nennt, und diese richtige Motivation verstanden habe, dann wird es zur einzig richtigen Motivation, alles für den einen zu geben. Und ich musste an diesem Punkt aber darüber nachdenken, was es noch für Motivationen geben kann, für Gott zu leben. Und was es für Motivationen geben kann, vielleicht irgendwo mitzuarbeiten. Und ich will uns das fragen heute Morgen. Was ist deine Motivation, an Gottes Werk mitzuarbeiten, seine Interessen hier auf der Erde umzusetzen? Was ist deine Motivation, vielleicht dich für die Gemeinde einzusetzen? Was treibt uns an, für ihn zu leben? Ist es wirklich die Liebe zu ihm, die echt ist, die rein ist, weil er uns zuerst geliebt hat? Oder sind es andere Dinge, wie zum Beispiel Pflichtbewusstsein? Ja, das macht man als Christ halt irgendwie so. Man muss irgendwo an Gottes Werk halt mitarbeiten. Und der Zehnte, der wird halt abgedrückt. Das ist bei Christen einfach so. Oder vielleicht auch die Prägung von meinen Eltern. Zu sagen, ja, das war immer so. Das haben wir immer so gemacht. Das haben die immer so gemacht. Und das gehört sich einfach so. Vielleicht sogar Angst. Angst vor Gott. Ja, wenn ich nicht mitarbeite, könnte es ja sein, dass Gott unzufrieden mit mir ist. Und dass er mich irgendwann so zur Rechenschaft ziehen wird und mich vielleicht sogar schon hier und jetzt dafür bestraft, wie ich lebe. Ich mache lieber deshalb mal das Nötigste, ja, so dass er einigermaßen zufrieden ist oder so. Es kann eine Motivation sein, eine falsche Motivation sein. Oder ein schlechtes Gewissen. Wenn ich das oder jenes nicht tue, dann wird Gott mir vielleicht seine Liebe entziehen. Und irgendwie bin ich ihm ja auch schuldig, ein bisschen was zurückzugeben von dem, was er so für mich getan hat. Vielleicht auch Gesetzlichkeit in dem Sinne von, ich muss Gott irgendwas bringen, irgendwas beweisen und muss was tun, damit ich Gott gefalle und damit er mich eines Tages in den Himmel lässt. Oder Ansehen bei anderen Personen. Ansehen in dem Sinne, dass ich so viel für Gott investiere, dass Leute das sehen und dass ich anderen Leuten erzählen kann davon, wie viel ich doch tue für Gott und dabei Anerkennung eigentlich ernten will. Oder dass ich mich beweisen muss gegenüber mir selbst vielleicht oder gegenüber anderen oder gegenüber Gott vielleicht sogar in dem Sinne, dass ich sage, ich muss irgendwie doch beweisen, dass ich es drauf habe und dass ich gar nicht so schlecht bin. All das und ich glaube vieles, vieles mehr können Motivationen sein, an Gottes Reich mitzuarbeiten, können Motivationen sein, falsche Motivationen sein, für Gott zu leben. Und es ist nicht tragfähig auf die Dauer, wenn wir so leben. Und es ist auch nicht von Gott gewollt. Es wird nicht zu der Erfüllung führen, die er verspricht, sondern unser Leben soll einzig und allein daraus für ihn motiviert sein, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir sollen einzig und allein daraus motiviert sein, dass wir seine Liebe zu uns erkennen, dass wir seine Gnade uns gegenüber erkennen und daraus motiviert werden, dass wir sehen, was Christus für uns getan hat eigentlich. Und dann wird dieses Prinzip von einer für alle und alles für einen sich in deinem und in meinem Leben mehr und mehr automatisch bewahrheiten. Ja, es wird immer mehr, zunehmend mehr so sein, dass wir unsere Prioritäten, unsere Zeit, unsere Kraft, unser Geld, alles, ja, unser ganzes Leben, dass wir alles ihm zur Verfügung stellen wollen. Weil wir wissen, dass er es gut meint und weil wir wissen, dass es nichts Höheres gibt, als ihm zu dienen. Vielleicht gibt es auch Leute unter uns, die merken, dass vielleicht dieses Leben mit Gott eigentlich viel mehr eine Last ist gerade. Dass es anstrengend ist. Und ich will uns einladen, heute Morgen ganz neu auf den zu gucken, den wir an Weihnachten empfangen und der für uns ans Kreuz gegangen ist. Und auf seine Liebe zu schauen, zu gucken, was hat Christus für uns getan. Und daraus motiviert zu werden, unser Leben wirklich ihm hinzulegen, in dem Wissen, dass er unser Bestes im Sinn hat. Ich will schließen mit einer Zusammenfassung von dem Evangelium, kann man vielleicht sagen, oder dem Kernpunkt des Evangeliums in einem Satz, in einem Zitat, das ich sehr gut fand. Und dieses Zitat heißt, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt habe, aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Und ich will euch dieses Zitat noch eine halbe Minute da stehen lassen und hoffe, dass wir neu staunen können über Christus, über diesen Jesus Christus, über den wir an Weihnachten nachdenken und darüber staunen können, was er für uns getan hat, wie er uns geliebt hat und daraus motiviert unser Leben leben.